Deutsche Welle. Fokus Afrika.
Mit den Folgen leben, der Giftmüllskandal in der Elfenbeinküste. Mauern in den Köpfen, ein Studentenprojekt an der Wits University in Johannesburg. Und Barrieren überwinden, das Zentrum für interkulturelle Psychiatrie in Berlin. Das sind die Themen im Fokus Afrika für heute. Mein Name ist Rasch Buchinger. Es war im Herbst vor fast genau 3 Jahren. Das Schiff Probo Koala entlädt tonnenweise Giftmüll im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste. Mindestens 17 Menschen starben, Zehntausende leiden bis heute an den Folgen. Neue Recherchen bringen nun ans Licht, dass offenbar auch die Führungsspitze der Amsterdamer Firma Trafigura in den Giftmüllskandal verstrickt ist. Die Leitung des Unternehmens soll gewusst haben, dass das von Trafigura gecharterte Schiff illegal Giftmüll nach Westafrika brachte. Trafigura strebt mit den Anwälten von rund 31.000 Opfern einen Vergleich an. Es soll um etwa 1.000 Euro Entschädigung pro Opfer gehen. Während das Unternehmen erklärt, das sei kein Schuldeingeständnis, leiden die Überlebenden weiter. Marc Dugge berichtet.
Die Beschwerden sind sehr unterschiedlich. Kopfschmerzen, Juckreiz, die Haut brennt und dann gibt es die Fälle, die schwerer sind. Das sind Schmerzen im Bauch und Blutungen, Nasenbluten und mit der Zeit wird das schlimmer.
Henri Petitgon, Arzt aus Abidjan an der Elfenbeinküste. Es waren viele Menschen, die zu ihm gekommen sind. Menschen, die Dämpfe eingeatmet hatten. Giftschwaden, die nach faulen Eiern stanken. Tagelang hingen sie im Frühjahr 2006 über Abidjan. Sie stammten von mehr als 500 Tonnen giftigen Schlamms, Rückstände aus einer mexikanischen Ölraffinerie, zu hohen Preisen von dem niederländisch-schweizerischen Unternehmen Trafigura übernommen und zu Dumpingpreisen illegal bei einem Händler in Abidjan abgeliefert. Mindestens 17 Menschen sollen nach dem Kontakt mit dem Giftmüll gestorben sein, rund 30.000 andere teils erhebliche Gesundheitsschäden davongetragen haben. Trafigura besteht darauf, dass die Abfälle höchstens grippeähnliche Symptome hätten auslösen können. Allerdings hat die Firma sich mit einigen Opferverbänden kürzlich darauf geeinigt, den Opfern eine Entschädigung zu zahlen. Ein Schuldeingeständnis sei das aber nicht. Manche Opfer weigern sich, das Geld anzunehmen, auch Guidam Lobo aus Abidjan. Wir wollen kein Geld. Das Geld müsste in die Gesundheitsversorgung fließen, in neue Krankenhäuser. Wenn du erstmal tot bist, was nützt dir dann das Geld? Afrika ist nicht nur Endstation für Giftmüll, sondern auch für Autos. Wagen aus Europa und den USA, die längst nicht mehr sicheres Fahren garantieren können, geschweige denn Abgasnormen erfüllen. Manche Länder haben mit hohen Importzöllen die Einfuhr von Altwagen teuer gemacht. Allerdings, es blüht der Schmuggel, denn alte, solide und billige Wagen sind in Afrika immer gefragt. Überhaupt ist Afrika der Second-Hand-Kontinent schlechthin. Das gilt auch für Computer und Elektrogeräte. Fernseher, PCs und Kühlschränke kommen containerweise nach Afrika. Unter ihnen viele Geräte, die nicht mehr funktionieren. Zwar gibt es ein weltweites Exportverbot für Elektroschrott, für Gebrauchtware gilt das aber nicht. Daher packen Händler in die Container zu intakten Geräten, die als Second-Hand-Ware deklariert sind, Defekte dazu. Denn auch mit kaputten Geräten lässt sich in Afrika noch Geld machen. Die Entsorgung in Europa ist dagegen teuer. Ein Vorgehen mit verheerenden Konsequenzen, so Martin Bézieux von der Umweltschutzorganisation Greenpeace.
Die Elektronikprodukte contain a lot of hazardous substances.
Das Problem ist, dass diese Elektrogeräte viele gefährliche Substanzen enthalten. Sie schaden der Umwelt in Afrika und der Gesundheit der Menschen. Arme Menschen versuchen dort, bestimmte Metalle aus der Elektronik herauszulösen. Dafür erhitzen sie die Geräte. Mit dem Feuer werden aber neue, giftige Substanzen gebildet. Substanzen, die krebserregend sind, die Böden und die Menschen langsam vergiften. Immerhin. Manche Unternehmen haben sich verpflichtet, die eigenen Geräte zu entsorgen. Andere verzichten seit kurzem bei der Herstellung ihrer Geräte auf gefährliche Substanzen. Aber klar ist auch, kaum irgendwo auf der Welt ist es so leicht, Müll zu entsorgen wie in Afrika, wo die Armut groß, der Staat schwach und die Polizei oft korrupt ist. Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch das Gift bleibt.
Vor 15 Jahren fanden in Südafrika die ersten demokratischen Wahlen statt. Viel hat sich seitdem in Gesellschaft und Politik verändert. Doch in der jungen Regenbogennation sind viele der alten Probleme noch lange nicht vergessen. Armut, Kriminalität und die große soziale Schere, die die verschiedenen Bevölkerungsgruppen voneinander trennt. Die Mauer in den Köpfen existiert bei vielen nach wie vor weiter. Und darauf wollten Studenten an der berühmten Wits University in Johannesburg mit einem Mauerprojekt aufmerksam machen. Mit mäßigem Erfolg, wie Klaus Stecker beobachtet hat.
In Deutschland dauerte es fast 30 Jahre, bis die Mauer endlich weg war. Im südafrikanischen Johannesburg wurde das hässliche Bauwerk gerade mal 30 Tage auf dem Gelände der Wits University geduldet. Dann machten sich die Mauerspechte an die Arbeit. Kleine Fenster entstanden, dann bröckelte es schon von oben und schließlich war das Mauersegment in der Originalgröße bis auf das Fundament niedergerissen. Viele Studenten konnten mit dem Betonteil auf dem grünen Campus ohnehin nichts anfangen.
It was built sometimes.
Die Mauer, ja, wurde irgendwann gebaut, ich weiß nicht wann, aber sie trennte Amerika und die Sowjetunion. Aber was sie hier soll, weiß ich nicht.
The whole idea of building it here, it's no relevance at all.
I really don't care.
Relevant? Was soll die Mauer für mich für eine Relevanz haben? Nicht mal unsere Dozenten finden sie wichtig. Es ist ein Stück Mauer, fertig.
It's a wall, so what?
Für den Initiator vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD, Dr. Ralf Herrmann, war der Mauerbau natürlich mehr als nur ein nostalgischer Jahrestag exportiert nach Afrika.
Wenn man sich in Johannesburg umsieht, fällt auf, dass es nicht nur echte Mauern aus Stein gibt, um die Wohnsiedlungen der reicheren Bevölkerungsschichten, sondern dass es auch virtuelle Mauern gibt. Mauern in den Köpfen, wie wir das in Deutschland gesagt haben, zwischen Arm und Reich, dass die sozialen Probleme riesige Mauern in Südafrika aufbauen. Dass wir auch einen weiten Weg zu gehen haben, bis die verschiedenen Gruppen mit dem Erbe der Apartheid so weit umgegangen sind, dass sie beginnen, sich zu vertrauen, dass sie einander beginnen zu verstehen, dass sie sich verstehen wollen.
Aber der monströse Denkanstoß erzielte nicht unbedingt die gewünschte Wirkung. Dabei hatten die DAAD-Studentinnen Katharina Lehmann und Maria Winkler mit kleinen Provokationen begonnen.
Wir haben damit begonnen, an die Wand zu schreiben, an die Wall zu schreiben eigentlich. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und das ist ja ein sehr berühmtes Zitat, kurz bevor die Mauer gebaut wurde.
Immerhin fanden sich später Sprüche aus der Französischen Revolution an der Wand. Studentische Prosa wie Liebe ohne Grenzen.
Love without borders.
Und weil gerade die Trimestergebühren an der Wits erhöht werden sollen, Sprüche wie Staatsfeinde. Wir sind hier, um Bildung zu erzwingen und wir werden nicht weichen.
So that's like taking a stand about something. This is important to me.
Wir werden nicht weichen, das hat die weiße Studentin Kristin an die Mauer gepinnt, weil sie fürchtet, dass Weiße in Afrika immer unwillkommener sind. Irgendwie scheint das Mauerprojekt also doch ins Schwarze getroffen zu haben, meint Projektmitarbeiterin Katharina Lehmann.
Also es gibt immer noch die verschiedenen Kategorien, dass Leute sagen, okay, schwarz und weiß, aber nicht nur schwarz und weiß, sondern schwarz Zulu, schwarz Xhosa, schwarz dies, das und das, weiß Afrikaans, weiß English speaking. Also es gibt so viele Barrieren und deswegen ist es halt wichtig, dass man darüber spricht. Dass das Projekt dazu anregt, darüber nachzudenken, was können wir verbessern, was ist passiert und wie können wir damit umgehen.
Studenten der Wits University in Johannesburg über ihr Mauerprojekt. Klaus Stecker berichtete. Bürgerkrieg, Kriminalität und kulturelle Unterdrückung. Manche Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland schleppen jahrelang psychische Erkrankungen mit sich herum, ohne sie behandeln zu lassen. Weil sie die Behandlungsangebote nicht kennen oder weil die Hemmschwelle zu hoch ist. Ärzte und Therapeuten wiederum sind mit den spezifischen Problemen von Migranten oft überfordert. An der Berliner Charité gibt es eine interkulturelle Einrichtung, die allen Beteiligten helfen soll. Anna Korwes hat hier die Sprechstunde für afrikanische Frauen besucht.
In einem schmucklosen Gruppenraum der Charité sitzt Sona Sidi B. Die 35-Jährige hält sich kerzengerade auf ihrem Stuhl, guckt freundlich distanziert. Erst zurückhaltend, dann immer aufgeregter erzählt sie, was sie vor 1,5 Jahren aus Guinea nach Deutschland geführt hat. Und warum sie eine Therapie macht im Zentrum für interkulturelle Psychiatrie, Psychotherapie und Supervision, kurz ZIP.
Ich bin vor meiner Familie geflohen. Ich hatte einen Ehemann, der mich traumatisiert hat, weil er mich ständig geschlagen, misshandelt hat. Immer wenn ich vor ihm geflohen bin, hat mich meine Familie zurückgebracht. Ich bin geflohen. Ich bin krank geworden vor Stress. Ich habe Herzprobleme. Ich habe das Gefühl zu ersticken. Ich dusche kalt, reiße im tiefsten Winter alle Fenster auf, aus Angst zu sterben.
Sona Sidi B. gehört zu den Patienten des ZIP, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Bei anderen Patienten ist es die Migration selbst, die zu einer psychischen Belastung geworden ist, sagt Ernestine Wohlfahrt. Die Psychiaterin leitet das ZIP.
Migration ist immer verbunden mit einem Aspekt der Progression. Also man will was Neues erfahren, man entscheidet sich sozusagen in einer anderen Umgebung zu leben, aber auch von Regression begleitet. Also wenn man dann sozusagen in einem neuen Land angekommen ist, man fängt wieder wie bei Null an.
So wie Chinas Makampe. Die 34-Jährige hat die langen Rasterzöpfe zu einem dicken Zopf gebunden und lächelt herzlich. Vor 3 Jahren ist sie nach Deutschland geflohen. In ihrer Heimat, einem Dorf in Kamerun, galt sie als verflucht, nachdem sie kurz vor ihrer Hochzeit eine Fehlgeburt hatte und unfruchtbar wurde. Die Dorfgemeinschaft verstieß sie. In Deutschland ist sie nun zwar sicher, dennoch fühlt sie sich auch hier ausgestoßen. Sie ist nur geduldet, weiß nicht, wie lange sie bleiben darf. Sie würde gerne arbeiten, bekommt aber keine Arbeitserlaubnis. Auch Freunde zu finden fällt ihr schwer. Chinas Makampe wird depressiv.
Ich bin über meinen Sozialarbeiter im Asylbewerberheim hergekommen, weil ich einige psychische Probleme habe. Ich muss mit einem Spezialisten darüber reden, um mich in der Gesellschaft wieder normal zu fühlen, damit es mir wieder gut geht.
Sich in der Gesellschaft akzeptiert zu fühlen, darum geht es vielen Patienten des ZIP. Oft kommen Migranten der zweiten oder dritten Einwanderergeneration zur Therapie. Sie kämpfen mit dem Spagat zwischen den Anforderungen der deutschen Kultur und der ihrer Eltern und Großeltern. Im ZIP arbeitet ein Team von Psychologen, Sozialarbeitern und Ethnologen, von denen viele selbst Migrationshintergrund haben. So interdisziplinär und interkulturell sind Therapeuten außerhalb des ZIP nicht aufgestellt und daher oft überfordert, wenn ein nicht-deutscher Patient zu ihnen kommt, sagt Ernestine Wohlfahrt.
Erstmal werden sie ein bisschen hilflos, dann steckt auch eine bestimmte Spannung da drin, dass eben professionelle Menschen praktisch hilflos werden, zu hilflosen Helfern, und dann neigt man natürlich schneller zu Stereotypen.
Wohlfahrt sieht den Fehler auch in den Grundlagen der Psychiatrie. So seien ihre Diagnosesysteme euroamerikanisch geprägt, auf andere Kulturen schlecht anwendbar.
Wenn jetzt jemand aus einem anderen Zusammenhang eben in diesem kulturellen Repertoire zum Beispiel die Welt der Geister dazugehörig ist, was ja für uns zum Beispiel hier in der westlichen Welt immer bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Psychose hat, wenn er jetzt was von Geistern erzählt. Wenn das aber in seinem Kontext sozial kommunizierbar ist, gilt es halt irgendwie praktisch festzustellen, an welcher Stelle sozusagen jemand tatsächlich die Grenze irgendwie der Realität seiner Realität verlassen hat.
Das Rezept der Therapeuten im ZIP ist es, sich die eigene kulturelle Prägung bewusst zu machen und die des Patienten verstehen zu lernen. Das funktioniert offenbar. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat das ZIP über 600 Patienten aus rund 90 Herkunftsländern behandelt. Und das Angebot spricht sich zunehmend unter Migranten herum. Die Hemmschwelle, mit psychischen Problemen zum Arzt zu gehen, scheint beim ZIP niedriger zu sein. Die Hoffnung, verstanden zu werden, dafür umso größer.
Anna Korwes über das Zentrum für interkulturelle Psychiatrie in Berlin. Und damit geht der Fokus Afrika für heute zu Ende. Mein Name ist Ralf Buchinger.